O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, den Jesus Christus vor Augen gemalt wurde, als unter euch gekreuzigt? Das allein will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erlebt, wenn es auch vergeblich war, der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt? Tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Genau wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Erkennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Nationen durch den Glauben rechtfertigen würde. Darum hat sie dem Abraham zuvor verkündet: In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar. Denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt, wird dadurch leben. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christus Jesus und wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfingen. Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Niemand verwirft doch das Testament eines Menschen, wenn es bestätigt ist, oder fügt etwas hinzu. Nun sind aber die Verheißungen Abraham und seinen Nachkommen zugesagt. Er spricht nicht von den Nachkommen als von vielen, sondern von einem und deinem Nachkommen, der ist Christus. Ich sage aber dies: Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist, auf Christus hin, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, sodass die Verheißung zunichte würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, dann würde es nicht mehr durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Worte des lebendigen Gottes.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die Botschaft vom Glauben, die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Bitte schenk du uns nun, dass wir besser verstehen, wie Glaube und Gesetz in Beziehung zueinander stehen, damit wir umso fester in unserem christlichen Glauben stehen. Und das bitten wir dich um Jesu Willen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch Anfang des Jahres gute Vorsätze vorgenommen habt. Ende Januar ist dann die Zeit für das erste Resümee, wie läuft es so. Vielleicht bist du bis jetzt dran geblieben, dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, ob du dran geblieben bist oder nicht. Hey, dranbleiben ist ganz schön schwer. Es braucht Disziplin. Wer hat am Silvesterabend schon an Disziplin gedacht, als er sich sowas vorgenommen hat? Naja, in unseren guten Vorsätzen kommt, denke ich, der Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck. Aber Veränderung, Wachstum, das ist nicht einfach. Das gilt nicht nur für unsere Neujahrsvorsätze. Wenn du Christ bist oder auch wenn nicht, merkst du das vielleicht besonders akut, dass Veränderung nicht ganz einfach ist. Da gibt es so bestimmte Fehler, die immer wieder passieren. Wie wird man die los? Ja, auch die Galater Christen, an die der Apostel Paulus hier schreibt, die wünschen sich letztlich Vollkommenheit. Sie wünschen sich, dass sie ihre Fehler hinter sich lassen, Sie wollen einfach vorankommen im christlichen Leben und ein vollendetes christliches Leben leben. Ein paar Leute, die da bei ihnen vorbeigekommen sind, die haben ein paar hilfreiche Ratschläge für sie. Die sagen, ja klar ist Wachstum möglich, aber euch fehlt da was. Wisst ihr, Gott hat ja im Gesetz von Mose im Alten Testament ganz klare Regeln vorgegeben. Die muss man natürlich auch einhalten, ja, ist ja logisch. Also haltet euch an die vorgegebenen Regeln und dann kommt der Fortschritt wie von selbst. Und noch eine Kleinigkeit, wenn man die Regeln nicht einhält, dann steht man natürlich auch ungehorsam, ungerecht vor Gott. Zu Gott gehört man ja nur, wenn man auch seinen Geboten gehorcht. Ist auch logisch. Also, alles klar, los geht's. Irgendwie klingt das schon plausibel, denken sich die Galater, vielleicht auch wir. Ja, die Galater, kann ich mir vorstellen, denken sich, naja, bis jetzt wissen wir, wer Jesus ist. Ja? Jesus ist Herr über die ganze Welt, er ist Erlöser der ganzen Welt, so hat Paulus ihnen verkündigt. Wir Menschen brauchen Errettung durch Jesus, weil wir schuldig und sündig vor Gott stehen, ungerecht vor Gott. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und deshalb muss man ihm vertrauen als Herrn und Erlöser. So wird man durch den Glauben an Jesus gerettet. Ja? Die Frage ist, wie bleibt man dann gerettet? Und wie wächst man als Christ? Und die Galater sagen sich, okay, endlich wissen wir, wie beides möglich ist. Ja, wir bleiben gerettet und wir wachsen im Glauben, indem wir das Gesetz einhalten. Ja, indem wir den klaren Regeln folgen. Jetzt wissen wir, was zu tun ist und wie wir als Christen wachsen und reifen. Glaube plus Gesetz, das ist die Erfolgsformel. Und ihr merkt ja aber am Anfang, wie schockiert Paulus auf diese Formel reagiert. Vers 1, er sagt, oh ihr unverständigen Galater, ihr törichten, ihr bescheuerten Galater, so könnte man das wörtlich übersetzen. Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Was ist sein Problem damit? Klingt doch so plausibel. Nun schauen wir uns zuerst die Rolle des Gesetzes an. Die erste Frage, die Paulus ab Vers 6 beantwortet, beschäftigt sich erstmal damit, was das Gesetz nicht kann. Und dazu zieht Paulus das prominenteste Beispiel heran, das er finden kann. Ein Beispiel, auf das sich besonders Juden berufen. Sie verstehen sich als Abrahams Kinder und damit auch Kinder der Verheißung. Und Paulus sagt ihr, hey, schaut mal auf Abraham. Ja, Abraham wurde nicht durch das Gesetz gerechtfertigt, sondern, wie heißt es hier? Abraham hat Gott geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir können da jetzt 1. Mose 15, Vers 6 dazu aufschlagen. Ja? Könnt ihr in eurer eigenen Zeit machen. Wir haben heute noch Abendmahl vor uns, deshalb muss ich die Predigt etwas kompakter formulieren. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn also Abraham durch Glaube gerechtfertigt wurde und nicht durch das Gesetz, das im Übrigen viel später kam, dazu kommen wir gleich, dann hat das auch Folgen dafür, wer ein wahres Kind Abrahams ist. Ja, Paulus definiert diese Kindschaft hier nämlich auf einmal nicht mehr durch ethnische Abstammung, sondern durch eine Art Glaubensabstammung. Schaut euch Vers 7 dazu an. Dort heißt es, erkennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Die aus Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Wenn man einen Vaterschaftstest machen wollte, um herauszufinden, wer zu Abrahams Kindern gehört, dann bekäme man wahrscheinlich einen guten Anteil der Bevölkerung im Nahen Osten. Denn nicht nur Isaak, sondern auch Ishmael, der erste Sohn von Sarahs Magd Hagar, wuchs zu einem großen Volk heran. Aber daran sehen wir auch gleich, okay, nicht die materielle DNA entscheidet, nicht jeder, der von Abraham abstammt, ist auch Kind der Verheißung, sondern was entscheidet, ist eben nicht die materielle, sondern die geistliche DNA. Wer denselben Glauben hat, der ist Abrahams Kind. Gleichgültig aus welcher Nation er stammt, Vers 8, dort heißt es, die Schrift hat es vorausgesehen, dass Gott die Nationen durch den Glauben rechtfertigen würde. Darum hat sie dem Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden, so werden nun die, die glauben, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Sie sind Glaubenskinder Abrahams. Und über diese neue Identität reden wir nächste Woche noch, wenn wir zu Kapitel 4 kommen. Wir nehmen hier nur mit, dass das prominenteste Beispiel im Alten Testament oder eines der ganz klar zeigt, dass es der Glaube ist und nicht das Gesetz, das rechtfertigt. Und Paulus erklärt das mehr, wenn wir hier zu Vers 10 kommen. Das Problem mit dem Gesetz ist nämlich Folgendes. Das Problem mit dem Gesetz ist, es fordert nicht nur ein bisschen Gehorsam, sondern vollkommenen Gehorsam. Lesen wir ab Vers 10. Dort heißt es, alle, die auf Werke des Gesetzes vertrauen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, indem er es tut. Das Gesetz ist richtig brutal. Einmal gebrochen bedeutet verflucht. Das heißt nicht, dass das Gesetz schwer zu halten wäre. Jesus hat es gehalten. Aber für Sünder ist es unmöglich zu halten. Dazu gleich mehr. Man kann sich aber überlegen, hey, ist das nicht ein bisschen unfair? Ja, einmal gebrochen, sofort verflucht. Lass es mich das veranschaulichen. Ja, stell dir vor, ich stoppe 10-mal bei Rot an der Ampel, einmal fahre ich drüber, werde erwischt. Oder ich fahre 10-mal mit gültigem Fahrschein in der S-Bahn und werde einmal erwischt. Kann ich dann wirklich zu den Leuten sagen, hey, ich bin aber 10-mal mit Fahrschein gefahren, deshalb bin ich unschuldig? Ja, so funktioniert das nicht. Einmal gebrochen und du bist schuldig. Und schuldig heißt verflucht in der Sprache des Alten Testamentes. Es ist ganz logisch, auch in unserer Rechtsprechung ist es genauso, wie es hier heißt. Und dazu muss man natürlich ergänzen, dass das Gesetz auch die Möglichkeit der Sündenvergebung beinhaltet. Also im Gesetz, Gott wollte ja die Beziehung zu seinem Volk aufrechterhalten, trotz der Sünde des Volkes, die Gott besser kennt als wir. Und um das zu gewährleisten, konnte man also für seine Sünden stellvertretend ein Tieropfer darbringen. Man fragt sich vielleicht, wie das gehen soll. Ja, ein Tier ist kein Mensch. Wie kann das für die Schuld eines Menschen sterben? Nun, das geht nur dann, wenn man es im Glauben tut, dass letztlich Gott selbst irgendwann ein für alle Mal für Vergebung sorgen wird. Genau wie er es dann am Kreuz tut. Ja, also wenn wir uns fragen, wie funktionieren diese Tieropfer im Alten Testament? Nun, die weisen auf das Opfer am Kreuz hin. Dort werden sie letztlich legitimiert, weil hier der Glaube zum Ausdruck kommt, der hier dann gerechtfertigt wird. Also mit Jesu kommen und seinem Kreuz haben diese Tieropfer ihre Funktion erfüllt. Das heißt, wer sich jetzt noch auf das Tieropfer verlässt und nicht auf das Opfer, auf das diese Opfer hinweisen, nämlich den gekreuzigten Jesus, der steht unter dem Fluch, weil er den Glauben an Jesus durch den Glauben an das Gesetz ersetzt. Sprich, nicht nur für Abraham, sondern auch als das Gesetz kommt, zur Zeit des Gesetzes, ist es immer noch der Glaube, der rechtfertigt. Das Gesetz verflucht, der Glaube rechtfertigt. Ja, Vers 11. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar, denn, und hier kommt ein Zitat aus Habakuk, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Vers 12, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt in allem und es nie bricht, der wird dadurch leben. Das hat nur ein Mensch getan, Jesus Christus, aber kein anderer. Nun, die gute Botschaft von Jesus Christus für Juden insbesondere kommt dann in Vers 13. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben im Gesetz, ja, 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also sprich, es gibt zwei Möglichkeiten, verflucht zu werden. Eine für die Sünder, indem sie das Gesetz brechen. Eine Möglichkeit für den Unschuldigen, indem er das Gesetz, einhält, nämlich indem er am Kreuz, am Holz hängt und dort stirbt. Dann ist er auch verflucht. Und Jesus als Unschuldiger hat sich verfluchen lassen, wurde zum Fluch für uns und hat so unseren Fluch auf sich genommen. Als Unschuldiger hat er unsere Schuld getragen. Und es ist schon spannend, wenn wir uns denken, okay, im Gesetz selbst ist dieses etwas seltsame Gebot, ja, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum würde dort so ein Gebot stehen? Nun, das Gesetz selbst ist schon, im Gesetz selbst ist schon die Erlösung festgeschrieben, die Jesus durch das Kreuz bewirken will. Dieses Gebot ergibt sonst überhaupt keinen Sinn. Nur in Jesus verstehen wir für einmal, aha, es öffnet die Möglichkeit zur Erlösung, wie wir vom Fluch erlöst werden. Nicht nur Juden, sondern auch Nicht-Juden. Der dritte Punkt, den Paulus dann erwähnt zum Gesetz, also wir schauen uns gerade die Rolle des Gesetzes an, zur Erinnerung. Ab Vers 15 sagt Paulus, Gottes Verheißung ist älter als das Gesetz. Lesen wir ab Vers 15. Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Niemand verwirft doch das Testament eines Menschen, wenn es bestätigt ist oder fügt etwas hinzu. Also was Paulus sagt ist, wenn das Testament unterschrieben ist, dann behält es seine Gültigkeit bei. Ja, vor allem, wenn Gott der Unterzeichner ist. Was Paulus also meint ist, okay, das Testament ist unterschrieben, die Verheißungen von Abraham und seinem Nachkommen sind in Gottes Wort festgeschrieben. Und das Gesetz oder die Verheißung ist quasi an zwei Personen festgemacht. Einmal Abraham, Vers 16, und einmal seinem Nachkommen. Nicht nur allen Nachkommen nach Abraham, sondern genau einem. Christus. Ja, und das Gesetz, das kommt zwischendrin. Das kommt erst danach, aber es verändert die Verheißung nicht. Das Gesetz kommt erst 430 Jahre nach dieser Verheißung. Aber die Verheißung wird dadurch nicht zunichte, sondern auch das Gesetz hat eine Rolle, wie es auf Jesus hinweist. Also das Gesetz, Paulus sagt in Vers 18, dass die Verheißung wäre keine Verheißung mehr, wenn man durch das Gesetz jetzt auf einmal das Erbe, also diese Verheißung, durch den eigenen Verdienst erwerben, verdienen müsste. Ja, er sagt in Vers 18, wenn das Erbe, also die Verheißung, wenn man die sich erwerben müsste und wenn man sich den Geist, also das ist das Erbe, durch das Gesetz verdienen könnte, dann würde es nicht mehr durch Verheißung gegeben, Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Man darf nicht die Verheißung durch das Gesetz überschreiben. Drei Argumente Drei Argumente, warum das Gesetz uns nicht rechtfertigen kann, warum es nicht retten kann. Abraham, das mosaische Gesetz und nun diese historische Linie, dass die Verheißung vor dem Gesetz kam und dadurch nicht überschrieben wird. Und jetzt sagt man, okay, Paulus, verstehe ich alles, aber wozu dann das Gesetz? Welche Rolle spielt es? Nun, in Vers 19 bekommen wir die Antwort. Es ist hinzugekommen der Übertretungen wegen, bis der Nachkomme käme, Christus, dem die Verheißung gegeben würde. Wir können uns diesen Abschnitt nicht im Detail anschauen, deshalb ganz kurz, Paulus sagt, weil Gottes Volk Gottes Willen immer wieder übertritt, ja, wegen der Übertretung, deshalb braucht Gottes Volk das Gesetz. Warum ist das so? Gottes Volk lernt zwei Dinge aus dem Gesetz. Erstens lernt es daraus Gottes Willen für sich. Und zweitens soll es daran erkennen, dass es nicht ausreicht, Gottes Willen zu kennen, um ihn auch zu erfüllen. Also erstens, man lernt Gottes Willen. Zweitens lernt man etwas über sich selbst. Auch wenn ich Gottes Wille kenne, werde ich ihn nicht halten. Das Problem ist laut Vers 22, dass alles der Sünde unterliegt. Jeder Mensch ist im Grunde ein Rebell gegen Gott. Und sobald Gott sagt, tu mal das, was tut der Rebell in uns? Nun, ich denke, das verstehen wir am besten, wenn wir auf unsere Kinder schauen. Ja, sagt deinem Kind, fass das nicht an. Wir wissen alle, was als nächstes passiert. Sobald man nicht mehr hinschaut, fasst das Kind das Verbotene an. Bestenfalls sagt man vielleicht noch als Erwachsener, okay, ich stimme dem Gesetz zu. Ja, irgendwie großmütig, ja, dass man dem Gesetz zustimmt. Aber meistens ist es eben so wie mit dem Kind. Ja, man bekommt ein Verbot und man muss es übertreten. Das heißt, und das meint Paulus, wenn er sagt, alles unterliegt der Sünde. Und deshalb kann niemand das Gesetz einhalten. Durch das Gesetz kann kein Sünder vor Gott gerechtfertigt werden, sondern es kann allein durch den Glauben an den Gerechten geschehen. Das ist die Erziehung durch das Gesetz. Deshalb hat Gott uns und den Juden vor allem das Gesetz geschenkt. So weit, so gut. Wenn also das Gesetz nicht errettet oder rechtfertigt, ist es dann nicht immer noch ziemlich hilfreich, diese Liste an Regeln zu haben, an denen man dann sein Wachstum messen kann? Ich denke, viele von uns wünschen sich klare Regeln, klare Strukturen, wo man auch weiß, okay, das muss ich einhalten und dann geht's voran. Aber Paulus hat eine ganz andere Weise, wie man als Christ wächst. Und das erklärt Paulus in den ersten 5 Versen. Also kommt zurück zum Anfang. Hier erklärt Paulus, wie das Christsein beginnt. Das ist der wichtige erste Schritt. Wie beginnt das Christsein? Vers 1. Euch wurde Jesus Christus vor Augen gemalt, als unter euch gekreuzigt. Paulus meint natürlich ein Malen mit Worten, durch das Jesus vor ihren Augen Gestalt annimmt. Ja, und dieses Malen mit Worten geschieht durch die christliche Verkündigung, vor allem durch die Predigt. Sie ermöglicht es Menschen, Jesus kennenzulernen, Jesus zu begegnen und eine persönliche Begegnung mit ihm Beziehung mit ihm zu beginnen. Diese Begegnung führt dann dazu, dass man nicht mehr nur sagt, ich glaube an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Ich vertraue ihm. Das ist das Ziel von christlicher Verkündigung. Der von Paulus, aber letztlich ist das Ziel unabhängig vom Verkündiger, Jesus Christus vor Augen malen. Und idealerweise tritt der Verkündiger dabei so in den Hintergrund, dass Menschen am Ende nur noch Jesus sehen, nur noch Jesus vor Augen haben und diesem Jesus ihren Glauben schenken. Und das ist der Anfang des Christseins durch die Verkündigung und den Glauben. Ihr seht ja aber auch, dass Jesus Christus vor ihren Augen in einer bestimmten Gestalt gemalt werden muss. Nämlich wie? Als Gekreuzigter. Und das ist entscheidend, denn in der Bibel finden wir auch überwältigende Beschreibungen vom auferstandenen Jesus. Das Eindrucksvollste davon finden wir am Anfang der Johannes-Offenbarung. Johannes ist wie erschlagen von der unbeschreiblichen Herrlichkeit von Jesus, die er hier direkt erlebt und die er irgendwie versucht, in Worte zu fassen. Das sind völlig überwältigende Bilder, aber Paulus sagt ausdrücklich, das ist nicht das vorrangige Bild in der christlichen Verkündigung. Auch wenn wir Menschen, oder vielleicht weil wir Menschen uns so gerne mit überwältigender Herrlichkeit beeindrucken lassen, mitreißen lassen und andere beeindrucken. Deshalb beginnt die christliche Verkündigung nicht mit Herrlichkeit, sondern mit einer blutigen, leidenden, sterbenden Realität von Jesus am Kreuz. Unerträglich und herzzerreißend, Schmach statt Herrlichkeit, könnte man sagen, aber das ist nur menschlich gesprochen. Denn das Kreuz stellt diese Kategorien völlig auf den Kopf. Menschliche Schmach wird zu göttlicher Herrlichkeit. Schande am Kreuz wird zu Ehre. Warum? Weil Jesus genau da, in diesem furchtbarsten Moment, den ultimativen Sieg erringt. Er besiegt die Sünde, indem er sich verfluchen lässt und unsere Schuld darin auf sich nimmt. Selbst das erträgt, was kein Mensch außer ihm ertragen kann. Das ist Gottes Herrlichkeit. Das ist Gottes Sieg am Kreuz. Glaube und Christsein beginnen nicht mit glorreicher Herrlichkeit, wie wir Menschen sie gerne hätten und sie uns vorstellen. Sie beginnt mit Gottes Herrlichkeit am Kreuz. Und das ist die faszinierendste Botschaft der Welt, die unaufhaltsam, unentwegt hinausgeht. Es ist die beste Botschaft, weil sie das Tor zu Gott öffnet und zum ewigen Leben. Und wenn du diese Botschaft heute zum ersten Mal hörst, darf ich dich dann ermutigen, mich nach dem Gottesdienst anzusprechen. Es wäre so wunderbar, wenn wir gemeinsam diesen Glauben teilen könnten, der dir und mir ewiges Leben schenkt. Im zweiten Vers lenkt Paulus unsere Aufmerksamkeit auf eine ganz besondere Kraftquelle, die diese Veränderung zum Guten ermöglicht. Und sie ist die verheißene Kraftquelle, als es im zweiten Teil um Verheißung geht. Hier geht es um den Geist Gottes. Er ist die Verheißung. Wie empfängt man ihn? Und wer ist der Geist? Vers 2. Vielleicht gleich vorneweg, der Heilige Geist ist eine Person, keine Kraft. In der Bibel wird er immer gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn als Gott beschrieben, als dritte Person im dreieinigen Gott. Und der Geist Gottes tritt von Anfang an in der Bibel auf, ja, in der Schöpfungsgeschichte, als derjenige, der Gottes Wort umsetzt in Kraft. Mit ihm erschafft Gott die Welt. Ganz ähnlich ist es auch in Israels Geschichte. Der Heilige Geist tritt als derjenige auf, der Gottes Plan vorantreibt, Schritt für Schritt. Und vor allem sehen wir das auch in Jesus Christus. Bei der Taufe kommt der Heilige Geist auf Jesus herab, leitet ihn als Christus auf seinem Weg. Wohin? Hin zum Kreuz. Und hier heißt es, diesen Geist hat, wie heißt es hier in Vers 2, hat jeder Christ empfangen. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen? Die Antwort ist nein. Ihr habt ihn durch den Glauben empfangen. Und das ist die entscheidende Frage, denke ich, für Christen, die meinen, Glaube plus Gesetz ist der Schlüssel zum Wachstum. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen? Nein. Habt ihr ihn durch das Hören auf das Evangelium empfangen? Ja. Und genauso wie ihr angefangen habt, so soll es auch weitergehen. Christliches Wachstum geschieht, wenn wir nicht nur im Geist anfangen, sondern auch im Geist weitermachen. Ja, hier heißt es ganz klar in Vers 3, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es nun in eigener Kraft im Fleisch vollenden? Wenn Christen sich nach Vollendung und auf dem Weg dorthin nach Wachstum und Reife sehnen, dann kommt das nicht dadurch, dass man dem Glauben noch etwas hinzufügt. Regeln, Gesetze, wie auch immer. Wenn man dem Glauben etwas hinzufügt, nimmt man den Geist weg. Schaut euch Vers 4 an. Geist plus Gesetz lassen Paulus befürchten, dass alles, was sie erlebt und erlitten haben, letztlich vergeblich war. Warum macht er sich solche großen Sorgen? Weil das Ergebnis, wenn man neben dem Glauben noch das Gesetz für die Errettung einfordert, letztlich erneutes Verlorensein ist. Und dann war alles vergeblich. Für leidenschaftliche Christen, die im Glauben vorankommen wollen, können klare Regeln eine große Versuchung darstellen. Sie insinuieren einen gangbaren Weg, einen transparenten Weg für Wachstum und Vollendung. Ich muss nur das, das und das machen, dann geht's voran. Aber das Problem liegt eben genau in der Gangbarkeit. Als Sünder können wir diesen Weg gar nicht gehen. Die biblische Botschaft vom Glauben besagt, dass niemand sich selbst durch eigene Werke retten kann. Nicht am Anfang, aber auch nicht in irgendeinem Moment danach. Und sobald wir den Eindruck haben, dass wir diesen Weg voran, diese Regeln von mir aus eigener Kraft schaffen werden, da sind wir schon vom Weg des Glaubens abgekommen. Da müssen wir schon wieder umkehren und wir müssen uns fragen, bin ich gerade so bezaubert wie die Galater? Lass mich von diesen Regeln, vom Gesetz bezaubern. Weil ich denke, ich muss ja nur befolgen, um gerettet zu bleiben. Gottes Ermahnung hier lautet, lass dich neu bezaubern von Jesus, dem Gekreuzigten. Schau immer neu auf ihn. Denn das ist der Weg voran. Nicht Glaube plus Gesetz, sondern immer mehr auf Jesus schauen. Immer mehr lernen, aus Jesus im Vertrauen auf ihn zu wachsen. Wir können nicht aus eigener Kraft im Christsein wachsen. Wir brauchen den Geist dazu. Und der Geist wirkt durch das Hören von der Botschaft des Glaubens. Wir selbst sind schwach, wir sind Sünder. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, dann wirkt der Heilige Geist. Und schaut euch Vers 5 an. Dort heißt es, der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt. Tut ihr es durch die Werke des Gesetzes? Nein, er tut es durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben. Sprich, wenn ihr Wunder sehen wollt, wie geschehen Wunder? Durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben. Hör das Evangelium und Wunder passieren. Welche Wunder passieren dann? Nun genau die Galater sich wünschen. Vollendung, Reife, Wachstum. Sünde wird getötet und ein neuer Mensch entsteht. Christus nimmt Gestalt an in uns, nicht aus unserer Kraft, sondern durch die Wundertaten, die Gott durch den Heiligen Geist in uns verbringt, indem wir immer neu das Evangelium hören. Also lasst uns nichts hinzufügen zu der Botschaft des Evangeliums. Wir wachsen, indem wir das Evangelium immer neu hören. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht dem Glauben etwas hinzufügen, auch wenn es bezaubernd klingt, auch wenn es verlockend ist, weil es Wachstum verheißt, einfaches Wachstum, klare Richtlinien. Lasst uns nicht bezaubert sein vom Gesetz, sondern lasst uns bezaubert sein von Jesus Christus. Und lasst uns dankbar die Kraft in der Botschaft, durch die der Heilige Geist wirkt, annehmen, jedes Mal neu. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir nicht auf unsere eigenen Kräfte uns verlassen müssen. Wir danken dir, dass du uns ganz klar gezeigt hast, auch durch das Gesetz, dass kein Mensch die Kraft hat, vollkommen und vollendet vor dir zu stehen, weil wir Sünder sind, weil wir uns auf uns selbst verlassen wollen, weil wir gegen dich rebellieren würden. Und so bitten wir dich, indem wir das Evangelium neu hören, dass der Geist in uns wirken wird. Wir bitten dich, dass der Heilige Geist alles in uns besiegt, das rebellisch ist, damit wir im Glauben wachsen, damit wir vollendet werden, nicht durch unser Werk, sondern durch sein Werk, das mächtig wird durch den Glauben, wenn wir das Evangelium immer neu hören. In Jesu Namen. Amen.